Die Wahrheit des Blutes von Jean-Christophe Granger. Es liest Martin Kessler.
Es regnete. Seit Menschengedenken hatte es keinen derart miesen Juni gegeben. Schon wochenlang zeigte sich das Wetter immer gleich. Grau, feucht und kalt. Vor allem die Nächte waren schlimm. Hauptkommissar Olivier Pinson ließ den Verschluss seiner PX4 Storm SD nach vorn schnellen und legte die Waffe entsichert auf seinen Schoß. Mit der linken griff er wieder nach dem Lenkrad, rechts tippte er auf seinem iPhone herum. Auf dem Touchscreen baute sich die Navi-App auf und beleuchtete sein Gesicht gespenstisch von unten. Scheiße, wo sind wir hier überhaupt? Knurrte Fifi. Hast du eine Ahnung, wo wir hier rumgurken? Passant gab keine Antwort. Langsam und mit ausgeschalteten Scheinwerfern fuhren sie weiter durch ein Wohnviertel namens Le Clos Saint-Lazare, einen typischen sozialen Brennpunkt in einer der Pariser Vorstädte. Wir dürfen überhaupt nicht hier sein, murmelte Fifi. Wenn das unsere Kollegen wüssten. Schnauze! Passant hatte Fifi gebeten, dunkle Klamotten anzuziehen, um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Und was machte dieser Spinner? Er war in einem Hawaii-Hemd und knallroten Shorts angerückt. Passant verkniff sich die Frage, womit Fifi sich vor der Arbeit zugedröhnt hatte. Wodka, Speed, Koks? Wahrscheinlich alle drei. Philippe Deluc, der von allen nur Fifi genannt wurde, biss sich auf die Lippen und starrte aus dem Fenster. Passant beobachtete ihn von der Seite. Wasserstoffblonde Mähne, Aknenarben und gepierste Lippen. Der offene Hemdkragen gestattete einen Blick auf das Maul eines wilden Drachen, der Fifis linken Arm und Schulter zu zerfleischen schien. Nach mittlerweile 3 Jahren gemeinsamer Arbeit fragte sich Passant noch immer, wie der Junge die 18-monatige Ausbildung an der Polizeischule, die Motivationsinterviews und die medizinischen Untersuchungen überstanden hatte. Aber das Resultat war immerhin ein Bulle, der mit einer Pistole ein Ziel aus mehr als 50 Metern Entfernung treffen konnte, und zwar sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand. Auch nach mehreren durchgemachten Nächten zeigte er keine Ausfallerscheinungen. Mit kaum 30 Jahren hatte der junge Kommissar schon mindestens 5 Schießereien überstanden, ohne einen Rückzieher zu machen. Fifi war mit Abstand der beste Teamkollege, den Passant je gehabt hatte. »Wie war nochmal die Adresse?« Fifi riss das Post-it ab, das am Armaturenbrett klebte. 134 Rue Sardi Carnot. Da drüben muss es sein. Hinter einem Bauzaun, fast verborgen, zweigte rechts eine Gasse ab. Am Ende der Straße erkannte Passant zwischen halbfertigen Mauern und einer Menge Baumaterial einige viereckige, unpersönliche Bauten, die in einer Vorstadt wie dieser ebenso gut eine Schule als auch eine Lagerhalle sein konnten. 128, 130, 132. Das ist es. Ganz sicher. Passant parkte den Wagen und zog den Zündschlüssel ab. »Wir gehen rein.« Doch Fifi zögerte. »Bist du ganz sicher, dass du dich nicht irrst?« »Ich bin überhaupt nicht sicher. Aber wir gehen da jetzt rein, basta.« Mit vorgehaltener Waffe stiegen sie aus und schlichen auf einen der Betonklötze zu. Aus dem Augenwinkel sah Passant, wie die Tür des Lagerhauses leise geöffnet wurde. Sofort erkannte er den kahlen Schädel, die gedrungene Figur und die blauen Chirurgenhandschuhe. Wie oft hatte er diesen Augenblick herbeigesehnt. In seiner Fantasie lief immer alles sauber und glatt. Er zog seine 45er. »Stehen bleiben!« Der Mann erstarrte. Auf seinem regennassen Schädel spiegelte sich das durch die halb geöffnete Tür flackernde Licht. Drinnen brannte es. Sie kam zu spät. Nun rannte der Kahlkopf los. Sein dunkler Regenmantel flatterte hinter ihm her. Ein wahres Fiasko. Passant sah, dass Fifi seine Waffe hochgenommen hatte und auf den Flüchtenden zielte. »Lass den Scheiß, schnapp dir dich ja lebend!« Sein junger Kollege stürmte vorwärts. Passant lief zum Lagerhaus, verstaute die Beretta im Holster, streifte im Laufen Handschuhe über und ließ die Schiebetür aufgleiten. Er wusste, was ihn erwartete. Aber es war noch viel schlimmer. In einer mit Motoren, Ketten, Werkzeug und Ersatzteilen vollgestopften Halle von etwa 100 Quadratmetern hing, in fast 1,50 Meter Höhe, eine junge Frau an einem Großtank. Ihre weit auseinandergespreizten Arme und Beine waren mit Gurten gefesselt. Man sah ihr die nordafrikanische Abstammung an. Sie trug einen Jogginganzug von Adidas. Hose und Slip waren bis zu den Knöcheln heruntergelassen, das T-Shirt hochgestreift. Ihr Bauch war vom Brustbein bis zum Schamhügel aufgeschnitten und die Därme hingen bis zum Boden hinunter. Vor ihr verkohlte ein Fötus in einer lodernden Lache. Die übliche Vorgehensweise. Sekunden vergingen. Sie kam passant wie Ewigkeiten vor. Er war unfähig, sich zu bewegen. Der Körper des Babys krümmte sich in der Glut. Erstickender Qualm stieg auf. Das Kind schien passant mit glühenden Feueraugen zu beobachten. Endlich brachte er es fertig, sich loszureißen. Zwischen Reifen und Antriebswellen hindurch stürzte er auf das Feuer zu, riss einen Läufer vom Boden und bedeckte den winzigen Körper. Er musste mehrfach zuschlagen, ehe das Feuer endlich erlosch. In einer Ecke entdeckte er eine Leiter, stellte sie auf und stieg zu der gefesselten Frau hinauf. Er wusste, dass sie tot war, tastete aber zur Bestätigung nach ihrem Puls. Sein iPhone meldete sich. Er wühlte so heftig in seiner Tasche, dass er beinahe von der Leiter gefallen wäre. Die Stimme von Fifi meldete sich. »Was treibst du? Hast du ihn? Von wegen. Aber er muss hier noch irgendwo sein. Und wo bist du jetzt? Vor dem Lagerhaus. Ich komme.« Passant sprang von der Leiter und rannte mit der Waffe im Anschlag zur Tür. Draußen musste er sich zwischen Betonmischern, Hohlblocksteinen, Gipssäcken und Moniereisen durchquetschen. Es war stockfinster. Er konnte kaum etwas erkennen. Draußen wartete Fifi. »Wo ist das Arschloch?« Passant sah sich um. In einigem Abstand machte er eine schemenhaft sichtbare Brandmauer aus, die sich offenbar über mehrere hundert Meter erstreckte. Jenseits der Mauer schimmerte ein diffuses Licht, die Nationalstraße. Mit der Beretta in der Hand rannte er los. Er fand einen Erdhaufen, von dem aus er auf die Mauer klettern konnte, und ließ sich auf die andere Seite fallen. Hier war nur noch ödes Brachland. In der Ferne fuhren Autos. Im Scheinwerferlicht entdeckte Passant die Umrisse von Patrick Guillard, der sich immer wieder strauchelnd den steilen Hang hinauf auf die breite Straße zubewegte. Passant stürmte los. Seine Füße blieben so tief im Matsch stecken, dass er manchmal Mühe hatte, sie freizubekommen. Aber er holte auf. Guillard erreichte den höchsten Punkt des Abhangs. Gleich dahinter lag die Nationalstraße. Passant legte noch einmal einen Zahn zu. Als sein Gegner gerade über die Leitplanke klettern wollte, erwischte er ihn am Bein und zerrte ihn ein Stück den Hang hinunter. Guillard versuchte, sich an Grasbüscheln festzuhalten. Passant packte ihn am Kragen, drehte ihn um und ließ seinen Schädel mehrmals heftig auf einen Steinbrocken prallen. »Widerliches Arschloch!« Guillard wehrte sich. Der Polizist prügelte mit dem Lauf seiner Waffe auf ihn ein. Er spürte, wie das Blut seines Widersachers seine Finger, seine Augen und sein Nervenkostüm überschwemmte. Jedes Mal, wenn auf der Straße unmittelbar oberhalb der beiden kämpfenden Männer ein Auto vorbeifuhr, bebte der Boden. Plötzlich hielt Passant inne. Mit hervortretenden Augen richtete er sich auf, steckte die Waffe ein und zerrte den schlaffen Körper Guillards den Hang hinauf an den Rand der Fahrbahn. Scheinwerfer blendeten auf. Ein Sattelschlepper näherte sich mit hoher Geschwindigkeit. Mit einem Fußtritt beförderte Passant den zusammengeschlagenen Mann auf die Asphaltpiste und setzte ihm einen Fuß auf die Brust. Der Sattelschlepper kam unerbittlich näher. Passant schloss die Augen. Er war das Gesetz. Er war die Gerechtigkeit. Er war das Schwert und der Richterspruch. Eine Sekunde, ehe die Reifen Guillards Schädel zermalmt hätten, schrak Passant zusammen, riss den Mann hoch, katapultierte sich mit ihm über die Leitplanke und rutschte den Abhang hinunter. Der Sattelschlepper brauste mit aufgeblendeten Scheinwerfern und wild hupend nur wenige Meter an ihren verschlungenen Körpern vorbei.